offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Willkommen zurück zu Teil 2 der Doppelausgabe mit Sportfotograf Stefan Matzke. Während wir in der letzten Episode über die Fotografie, die Gründung der eigenen Agentur zusammen mit seiner Frau Christina und die Veränderung des Jobs durch die Digitalisierung gesprochen haben, sprechen wir nun über seine Beziehung zu den Löwen, die besonderen Orte, die er durch seine Arbeit bereist hat und seinen Sieg bei einem renommierten Fotowettbewerb. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit, Stefan Matzke.
Ja, das ist schön, dass ich nochmal da sein darf. Also passt's so.
In Folge 1 haben wir über deinen Werdegang gesprochen, wie du Sportfotograf geworden bist, die Ausbildung und natürlich, was auch das Fotografieren an sich bedeutet und was man da gelernt hat, worauf man achten musste. Und zum Ende hin sind wir dann auf die Corona-Pandemie gestoßen, wo du erzählt hast als Fotografensprecher des Vereins Deutscher Sportfotografen, wie ihr mit dem DFB, mit der DFL in Verhandlungen wart, als nur 3 Sportfotografen zugelassen wurden zu spielen und ihr da eine unfassbare Solidarität auch hattet. Ist das auch das, was die Zuversicht auch irgendwo am Leben gehalten hat, durch diese Zeit zu kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Solidarität zu den Kollegen und dass man auch quasi, obwohl man Konkurrent ist, in einem Boot sitzt, das war schon wichtig. Es hat sich dann Gott sei Dank ein bisschen entspannt, es wurden dann immer mehr. Nichtsdestotrotz war es für uns, also Christina und mich, sehr, sehr wichtig, dass wir einfach wirklich treue Partner hatten, mit denen wir auch Vereinbarungen getroffen haben, unter anderem eben auch den Verein 1860 München, beziehungsweise auch für die Bayerische, für die wir jahrelang schon arbeiten. Und da ist es halt so, dass man da dann auch natürlich Rückschritte macht, aber nach wie vor sehr froh ist, dass man solche treuen Partner hat, aber auch andere Verlage, die uns da nicht fallen gelassen haben, die uns dann mit Aufträgen gefüttert haben, die nicht unbedingt mit Sport zu tun haben. Also wir waren dann auch ein bisschen, wir sind weich gefallen, sagen wir mal so. Es gibt sicherlich Kollegen, die vielleicht jünger in dem Job sind, die es dann ein bisschen härter getroffen hat, aber wir sind relativ weich getroffen. Wobei grundsätzlich ist es schon schwierig zu sagen, man kommt nicht mehr ins Stadion, man hat plötzlich von einem Tag auf den anderen keinen Job mehr. Das ist eine ganz harte Geschichte und das lief ja dann auch relativ lang noch. Da muss man erstmal vom Kopf her frei werden. Also uns, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir auf Rosen gebettet sind, aber für uns war es eigentlich schwieriger, nicht mehr arbeiten zu können. Nicht nur mehr Geld zu verdienen, ist das eine, aber nicht mehr ins Stadion zu kommen, nicht mehr Sport fotografieren zu können, weil es einfach definitiv keine Veranstaltung. Das war sehr, sehr hart und wir haben natürlich auch mit vielen anderen, arbeiten auch stellenweise mit Brauereien zusammen, deren Veranstaltungen auch nicht mehr stattgefunden haben. Also das ist einfach, man leidet mit den Leuten, ist ein Teil davon und hofft einfach gemeinsam so durchzukommen. Und da hatten wir eben in unseren Verträgen beziehungsweise unseren Partnern doch sehr hohe, ja, treue Partner, sage ich jetzt mal so.
Du hast einen Punkt angesprochen, die Kooperation mit dem TSV 1860. Daher kennen wir uns auch, dass du eigentlich bei vielen Trainings und nahezu bei jedem Spiel auch da bist. Und wenn nicht du da bist, dann ist deine Frau Christina da. Wie ist das entstanden?
Ja, im Prinzip ist es natürlich so, man sitzt in München, da gibt es 2 große Fußballvereine, da gibt es den FC Bayern und eben TSV 1860 München. Und ich muss sagen, wir haben, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein blaues Herz habe, ich bin als Jugendlicher schon ab und zu mal ins Grünwalder Stadion gegangen und habe mir das angeschaut. Ich war jetzt kein Fan, muss ich dann sagen. Und diese Verbindung zu diesen 2 Fußballvereinen ist schon da. Nicht als Fan, aber so einfach als sportinteressierter Journalist oder als Fotograf. Die Verbindung zu Verein, so 60 ist einfach sehr familiärer Betrieb oder ist ein klein überschaubar. Und wir haben einfach seit 25 Jahren arbeiten wir mit dem Verein im Prinzip zusammen, begleiten ihn, machen bis seit, glaube ich, 2000 jedes Trainingslager, egal ob Winter oder Sommer. Das verbindet schon. Man sieht natürlich auch, was in so einem Verein passiert. Man sieht die Präsidenten gehen und kommen, die Sportler leider auch, die Trainer noch mehr und aber auch Pressesprecher und das verbindet einfach. Das ist ein sehr, sehr familiärer Verein. Das ist natürlich aufgrund der Größe auch vielleicht ein bisschen einfacher wie bei euren großen Konkurrenten, die Roten, aber nichtsdestotrotz sind es zwei tolle Vereine und die Verbindung ist einfach dann entstanden und dann haben wir gesagt, wir arbeiten gerne für euch und mit ihnen zusammen und begleiten sie eben seitdem.
In Teil 1 hast du gesagt, da damals als Sportfotograf konnte man quasi noch zwischen den Trainerbänken sitzen. Da hat man sicherlich auch schon einiges mitbekommen. Du hast sicherlich auch schon einiges hier bei den Löwen mitbekommen. Was sind denn so die schönsten Momente? Wir wollen ja gar nicht so sehr über die Kuriosen sprechen. Es sei denn, das ist eine harmlose Anekdote, die du mitgebracht hast. Aber nein. Sind denn so die schönsten Momente?
Also die schönsten Momente, da waren wir allerdings, war ich noch nicht selbstständig, leider. Das war tatsächlich der Aufstieg in Meppen. Das war sensationell. Das ist einfach, ich sage jetzt mal, so unglaublich emotional gewesen. Und wenn man sich das mal heute vorstellt, wir sind dann einfach mit den Spielern in diese Kabine gegangen, ins Aufwärmbecken. Da war es immer so, da musstest du dann gucken, dass die Frauen oder für mich die Sportler, Fotografinnen nicht drin waren. Wir sind dann nämlich dann gerne auch mal reingeschubst worden. Wir sind dann einfach quasi in diesen Menschenmengen rumgeturnt und haben dann vor lauter Wasser und Sekt und keine Ahnung, fast nichts mehr gesehen, weil alles beschlagen hat, aber es war einfach emotional pur und es war einfach, ich sage jetzt mal, ein Aufstieg ist schon was ganz Besonderes und dann hatte ich leider das Vergnügen, das war übrigens nicht so ganz so positiv, diese ewig lange Zugfahrt von Meppen nach München mit diesen ganzen leicht angetrunkenen Löwenfans zu begleiten, war, man muss es so sehen, wenn man nicht betrunken ist, wenn man kein Fan ist, ist es ein bisschen schwierig, aber ich habe einfach gemerkt, es war einfach ein historischer Moment, etwas, wo ich gemerkt habe, da springt einfach was über und seitdem muss ich sagen, habe ich eher ein blaues Herz.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese emotionale Feier da wirklich, wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis war. Du hast gerade Peter Packholt schon angesprochen, Bernhard Winkler und Konsorten. Also ich glaube, die können auch feiern und da wäre man sehr gerne auch Mäuschen gewesen in der Kabine. Gott sei Dank ist aber die Kamera ist unbeschadet geblieben, oder?
Die ist unbeschadet und die Filme waren auch noch nicht irgendwie kaputt. Also es war alles gut.
Da kommt man dann eher in so eine Gewissensfrage, oder? Kann man die Bilder, die man da geschossen hat, überhaupt anbieten?
Ja, klar. Wenn tatsächlich ein nackter Fußballer vor dir steht, dann bist du eigentlich auch als Journalist nicht angehalten irgendwie. Da musst du einfach neutral bleiben und da werden dir auch, ich meine, das ist ja auch ein Punkt, dass man Vertrauen aufbaut. Wenn ich da jetzt irgendwelche doofen Bilder rausschicke oder dann ist das einfach, es gehört sich einfach auch nicht. Nein, es ist einfach emotional. Natürlich guckt da mal einer irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig toll in die Kamera, aber da werden nicht irgendwelche Bilder rausgeschickt oder auch veröffentlicht, die nicht moralische oder unmoralische. Nein, es ist tatsächlich so, man ist da mittendrin und dieses Vertrauen muss man einfach aufbauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Verein auch Vertrauen zu uns hat, weil wir diese Situation nie ausgenutzt haben.
Gab es mal böse Anrufe? Weil irgendwie vielleicht einer mal nicht so schön geschaut hat, wie du gerade gesagt hast?
Ja, Kritik haben wir sicherlich schon mal bekommen, aber bösen Anruf oder Drohungen haben wir jetzt eigentlich noch nicht bekommen. Insofern haben wir da eigentlich, glaube ich, ganz seriös gearbeitet bis dato.
Und nächste Frage, ging mal irgendwas kaputt im Eifer des Gefechts? Tatsächlich mal das Equipment, was du hast gerade schon gesagt, vielleicht irgendwie ins Wasser gefallen wurde oder geschubst wurde? Oder?
Ins Wasser nicht, aber es war tatsächlich die Zeremonie des Fußball-Weltmeisterfinals 2018 in Russland. Das Spiel hat alles wunderbar funktioniert. Und dann gehen wir natürlich wie immer, der Weltmeister steht schon fest. Wir gehen wie alle zur Pokalübergabe und wir sehen schon, der Himmel wird immer dunkler und es blitzt und donnert. Nur es war halt trocken und dann standen wir da und das hat sich ewig hingetan und dann hat es plötzlich einen Regenguss gegeben, wie wenn also wirklich einer die Dusche über dir geöffnet hätte und wir standen alle, also ich stand eigentlich ungeschützt da, weil ich nicht davon ausging, dass es regnet. Und wir konnten natürlich von dem Platz auch nicht weg, weil wir natürlich jeder Moment der Pokal in die Höhe gerieben werden. Und wir standen da und es ist tatsächlich so, dass dann eben Kameras kaputt gegangen sind, weil die dem Wasser komplett ausgeliefert waren. Also das war da war ein richtiger Schaden, aber dass jetzt uns da irgendeiner ins... es gab noch eine nette Geschichte, muss ich mich fragen. dein Kollege ist es nicht, Bernhard Trares hatte mal die tolle Idee, das war in dem Trainingslager in Fuerteventura, oder war es Teneriffa? Hilf mir mal. Okay, das müssen wir noch recherchieren. Der Platz stand total unter Wasser. Es war wirklich, ich sag mal, 5 Zentimeter komplett unter Wasser. Michael Hoffmann ist damals noch irgendwie rumgeturnt und hat da rumgeschossen. Und so damals der Co-Träger Bernhard Trares hatte die glorreiche Idee, mich mit einem Ball abzuschießen, um dann eben mich voll unter Wasser zu setzen. Das fand ich jetzt nicht so cool. Da ist ja noch ganz so nichts passiert. War jetzt, wie gesagt, kann man vergessen, aber war nicht so cool.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Das eine ist der Schaden, der vielleicht durch irgendwelche Spaßigkeiten, die dann vielleicht doch gar nicht so cool geendet sind, dann irgendwo entstanden ist. Das andere ist vielleicht auch physischer Schaden. Ich kann mir durchaus vorstellen, ihr habt ja eure Positionen auch immer hinter dem Tor. Da geht mal ein Ball daneben. Da geht mal vielleicht ein Ball direkt in die Kamera. Ist da vielleicht irgendwie auch nicht nur die Kamera kaputt gegangen, sondern vielleicht auch mal Verletzungen? Also ich frage jetzt einfach mal
also
so naiv.
Ich finde es ja super, dass die Dinge, also es ist tatsächlich so, dass ich von dem Fußball in dem Sinne noch nicht getroffen werde. Aber was mir passiert ist, war bei einem French Open, beim Tennisturnier und Steffi Graf schlägt auf und in den French Open ist es so, dass man aus der Torauslinie ganz unten im Keller sitzen kann. Das heißt, man ist quasi auf Erdebene und ich habe da irgendwie in dem Moment nicht hingeguckt. Meine Kamera war nicht vor mir und dann schlägt der Ball also dermaßen, also mit, also direkt auf mein Auge und ich musste dann quasi den Rest der French Open also erstmal muss ich untersucht werden, weil der Ball definitiv komplett quasi auf den Augapfel gedrückt hatte. Da war die Gefahr, dass ich eben eine Verletzung bekommen habe. War dann nicht ganz so dramatisch, aber ich musste halt dann die French Open quasi mit einer Augenklappe fotografieren. Das war das Einzige, wo es mir jetzt physisch was passiert ist.
Steffi Graf.
Ja, das ist natürlich große Ehre von Steffi Graf. Die stand dann da und wir sind dann komischerweise im Lift und dann schaut sie mich dann irgendwie noch so an und sagt, sie sind diejenige. Aber zum näheren Gespräch kam es dann nicht. Das wurde dann einfach so weggemacht.
Aber es ist eine tolle Geschichte. Jetzt hast du gerade schon die French Open angesprochen. Wir haben über die Weltmeisterschaft 2018 gesprochen. In Teil 1 haben wir schon mal angeklingen lassen, dass du auch bei Olympia schon im Einsatz warst. Und wenn ich deinen Lebenslauf und deinen Werdegang nochmal hier hervorheben darf, über den wir auch schon in der Folge 1 gesprochen haben, ausgebildeter Fotojournalist ab 85 bis 88 und tatsächlich 1988 direkt Olympische Spiele in Calgary.
Genau, das waren meine ersten Spiele. Und seitdem war ich 13 Mal bei Winter- und Sommer-Olympischen Spielen. Und ja, war eine tolle Zeit. Ist eine tolle Zeit. Also Olympia ist einfach was Faszinierendes, nicht nur für die Sportler und für die Zuschauer, sondern eben auch als Fotograf, weil es einfach hochemotional ist. Genau.
Wie kommt man zu Olympia? Muss man sich da ebenfalls akkreditieren? Schreibt man da einen Brief, eine E-Mail an den DOSB? Oder?
Ja, es ist tatsächlich so, man muss sich akkreditieren. Es gibt ein gewisses Kontingent an Fotografen. Also, und dann wird eben von dem DOSB entschieden, wer dahin darf, wer nicht. Und das gilt natürlich in erster Linie für hauptberufliche Fotografen, also die tatsächlich zu 100% davon leben. Das ist das ganz entscheidende Punkt, dass man sagt, ich lebe davon, ich bin hochprofessioneller Fotograf. Dann hat man sich seinen Namen gemacht und dann ist es tatsächlich so, dass sogar wir als kleine Agentur, Sempix, meine Frau und ich, tatsächlich einige Spiele auch zu zweit machen durften. Und das ist, das macht richtig Spaß und ist auch, wie gesagt, ein Highlight eines jeden Sportfotografen, bei diesen Veranstaltungen dabei sein zu dürfen.
Gibt es da dann auch, ich nenne es jetzt mal einfach Vorbereitungen, die ihr dann trefft im Vorfeld der Spiele? Nicht nur jetzt das Hotel buchen und die Flüge buchen zu den verschiedenen Destinationen, sondern dass ihr auch sagt, ihr geht vielleicht schon mal die Spiele, den Rahmenplan irgendwie ab durch den Kopf und sagt, okay, da bin ich nicht, da habe ich vielleicht auch Möglichkeiten, gutes Foto zu schießen und da vielleicht nicht?
Ja, also es gibt natürlich, die eine Sache ist, den Erfolg der, in dem Fall der deutschen Mannschaft begleiten zu dürfen, und auf der anderen Seite natürlich die Ereignisse bei Olympia erleben zu dürfen oder machen zu fotografieren wollen, die, sagen wir mal, vom Optischen interessant sind, wie, weiß ich, keine Ahnung, jetzt diese Aerials zum Beispiel jetzt bei den Olympischen Spielen oder ja, einfach tolle Sportarten, die modern sind, die Action auch versprechen. Und diesen Spagat müssen wir halt immer bei Olympia machen. Das heißt, wir gehen im Groben schon den Plan durch. Und dann ist es aber tatsächlich so, das ist einfach 14 Tage lang, ich möchte nicht sagen Stress, aber extrem anstrengend. Das ist ein Dauerlauf, der über 14 Tage geht, der alles dich abfordert, der uns stellenweise fast nicht schlafen lässt. Also wir haben Dinge erlebt, da waren wir, ich glaube, das war Athen, da gab es dieses legendäre Tennis-Match, da wurde dann das Doppel irgendwie um 3 Uhr nachts beendet. Und dann mussten wir um 5 Uhr früh quasi dann zur Ruderregatta-Strecke fahren, also komplett woanders. Das heißt, du fährst, ohne irgendwie ein Bett gesehen zu haben, einfach dann den nächsten Tag zum Arbeiten. Es ist hart, aber das ist Adrenalin, hilft dir, das über zu bestehen. Und es ist dann, ja, man muss fit sein, man sollte sich, was den Alkoholkonsum anbelangt, zurückhalten. Sprich, man muss da wirklich sehr auf seine Gesundheit achten und um fit bleiben zu dürfen, zu können.
Genauso wie du es gerade gesagt hast, Stress, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, weil wie viele Sportarten begleitet ihr dann während einer Olympiade?
Naja, es ist so, dass wir natürlich das Ganze versuchen, weil wir für ein Buchprojekt gearbeitet haben, um das ganze Spektrum der ganzen Sportarten abdecken zu können. Das geht zu zweit natürlich kaum. Das heißt, man versucht einen guten Plan zu machen, und es kann sein, dass du mal an einem Tag 2, 3 Ereignisse abarbeiten kannst, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass du dich an dem Erfolg und an den schönen Bildern orientierst, und ja, da kommt schon einiges zusammen, wenn du dann 14 Tage lang gearbeitet hast.
Wie viele Olympischen Spiele hast du?
Das waren jetzt 13, genau.
Ja. 13. Ja. An verschiedensten Orten.
Ja.
Doch. Seoul, Calgary, Lillehammer, Nagano, Athen hast du gerade schon gesagt, Istanbul.
Nee, Istanbul nicht. Wir waren dann eben noch in Sochi, das waren die letzten Spiele. Dann ja, Athen, Peking, London war sehr, sehr schön. Was sensationell war Lillehammer, muss ich sagen. Also das lebte natürlich auch von der absoluten Sportbegeisterung der Norweger. Ähnlich wie Sydney, Eröffnungsfeier Sydney, da kriege ich, das war, wenn du da sitzt und ja, nicht so in Aktion bist und einfach merkst, was für eine Spannung da entsteht, und dann diese Entfachung der olympischen Flamme, das war schon ein Highlight, was das anbelangt, emotional auch.
Du hast mir gerade schon die Frage vorweggenommen, nicht eigentlich, was war denn der schönste Ort, an dem du aufgrund der Arbeit irgendwo auch warst, und die bedeutendsten Momente?
Ja, ich sage jetzt mal, wenn man dort 13 Spiele macht, dann gibt es viele, viele Highlights, ganz, ganz wichtig. Ich meine, Usain Bolt zu fotografieren ist sicherlich ein Must, aber nichtsdestotrotz, für mich war zum Beispiel die ersten Sommerspiele in Seoul, da gab es zum Beispiel ein Dreifacherfolg der Fechterin, ist jetzt nichts Hochspektakuläres, aber da habe ich gemerkt, oh, da bin ich dabei, das ist Wahnsinn. Die ersten Sommerspiele, da kriegst du schon, da merkst du einfach, dass das was ganz Besonderes, und auch, ja, und das ist jetzt nichts, war kein super Ort, Seoul, aber das war einfach ein toller Moment. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte die 2 Spiele schon, Sydney war sommerspielemäßig unglaublich toll, und Lillehammer waren die sensationellsten Spiele, von der Emotion, von der Begeisterung, von der Professionalität der Leute. Also wir haben dann auch eine super Unterkunft gehabt mitten in den Bergen. Also es war einfach rundum eine ganz tolle Olympische Spiele.
Dann hast du, und deswegen bin ich nämlich auf Istanbul gerade gekommen, bei einem Foto-Award mitgemacht und mit dem Motiv Wipeout den ersten Preis gewonnen. Ist das etwas, worauf du A, besonders stolz bist, und B, bei dem du öfter mal oder bei dem ihr öfter mal mitgemacht habt? Ist das?
Also es ist tatsächlich so, wir haben das zum ersten Mal teilgenommen, und dieses Bild, was da entstanden ist, das ist in Nazaré stattgefunden. Also wenn an sich bisschen sportbegeistert im Surfen ist, weiß man, dass da die größten Wellen der Welt geritten werden, also nicht in Hawaii und nicht, sondern in dem Fall in Nazaré, in Portugal. Und wir haben, meine Frau und ich, wir fahren da eigentlich schon seit Jahren hin, nicht nur, weil wir da eben fotografieren, sondern weil wir einfach mit unseren Hunden dahin fahren können, weil es unglaublich schön ist. Und wir standen dann einfach und haben dieses Bild gemacht und meine Frau und ich standen quasi parallel daneben. Sie hat das eigentlich ähnlich gut und sie hat das auch eingeschickt, aber nicht zu dem Wettbewerb, sondern einem anderen. Und ich hatte das Glück, in diesem europäischen Wettbewerb den ersten Preis zu gewinnen. Das erste Mal, dass ich da teilgenommen habe. Wir haben schon andere Preise gewonnen, aber in diesem Wettbewerb noch nie was und war eine große Ehre. Und ja, genau.
Ist das, du hast gerade schon gesagt, schon andere Preise gewonnen? Wie kann man das kontrollieren? Also wie kann man sich da auch, anders gefragt, welche Möglichkeiten gibt es noch, Preise zu gewinnen? Und ist das etwas, worauf du auch hinarbeitest oder ist das eher so ein Zubrot?
Naja, in erster Linie arbeitet man natürlich, um sein tägliches Brot zu verdienen. Und wenn dann Dinge entstehen, dann hast du natürlich vielleicht das Glück, auch ein sehr, sehr schönes Bild zu machen, was natürlich auch dann mal eben in einem Preis, in einem Wettbewerb gewinnt. Also ich sage jetzt mal, natürlich hat man im Hinterkopf Dinge gesagt, das ist ein schöner Moment, das ist ein schöner Blick, da muss ich hin. Also ich hatte sowas Ähnliches erlebt, da habe ich eben auch einen ersten Preis gewonnen mit einem Biathlon-Bild, da habe ich gesehen, das war in Hochfilzen, da habe ich gesehen im Fernsehen, das ist ja Wahnsinn, da scheint das Licht so toll und es war eiskalt. Und dann habe ich mir gedacht, ich fahre den nächsten Tag hin und versuche so ein Bild zu machen, was die Kamera so ein bisschen eingefangen haben. Also ich wusste nicht, wie das Bild entsteht, aber ich habe mir gedacht, diese Position und dieses Licht ist so einmalig, da muss ich einfach hin. Und dann habe ich mich da hingeklemmt und habe dann tatsächlich auch einen Wettbewerbspreis gewonnen mit einem Biathlon-Foto. Und da arbeite ich dann schon auch drin, also ähnlich wie meine Frau. Man hat dann so einen Blick, dass sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Foto, was du in der Zeitung verkaufen kannst, aber was dann vielleicht auch für dich emotional sehr schön ist, beziehungsweise auch vielleicht auch Jury überzeugen kann von der Leistung, die du da gemacht hast. Und so entstehen einfach auch manchmal Preisfotos. Die sind sicherlich irgendwo schon durchdacht, aber nicht hundertprozentig geplant.
Jetzt kommen wir nämlich wieder auf eine Frage zurück, die ich in Teil 1 gestellt habe. Was ist ein gutes Foto? Tatsächlich die Stimmung und da gibt es dann doch Unterschiede, das Bild für die Zeitung und das Bild für den Award.
Ja, das Schönste ist natürlich schon, dass wenn die Zeitung das auch erkennt, dass es ein schönes Bild ist, aber ich, wie gesagt, es sind ästhetisch schöne Bilder, die du stellenweise machst, die vielleicht auch nicht unbedingt journalistisch relevant sind. Also ich meine, wenn gut, jetzt dieses Bild mit dem Surfer, das war Sebastian Steuter, das ist durchaus ein sehr bekannter Big Wave-Surfer, den kann man sicherlich auch in die Zeitung unterbringen, aber wenn das dann jetzt in dem Fall ein Portugiese gewesen wäre, dann glaube ich, hätte ich das nicht veröffentlichen können. Das hat jetzt mit dem Preis an sich nichts zu tun. Also insofern gibt es eben zwei mehrere Wege, es als gutes Bild zu bezeichnen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen den Ansatz oder sagen wir mal die Schwierigkeit, die ich mit mir selber habe. Ein perfektes Bild gibt es, habe ich zumindest nicht gemacht. Und wenn es gut ist, dann muss man es eigentlich immer noch nach wie vor besser machen. Ich meine, das weißt du als Sportler, du bist zwar zufrieden, aber du weißt, dass es immer noch etwas ist, was man noch besser machen sollte. Und das ist so die Antriebsfeder, die man selber für sich hat.
Jetzt, wenn man sich mal ausruhen möchte auf den Lorbeeren, die du ja sicherlich auch im Laufe der Jahre auch dir verdient hast, Stichwort ausruhen. Akkus aufladen, du hast gerade schon gesagt, mit deiner Frau, mit den Hunden spazieren in Portugal. Du hast so viele oder ihr habt so viele Orte gesehen durch die Olympiaden, durch Fußballweltmeisterschaften. Wo war der beeindruckendste Ort jetzt außerhalb der Arbeit, wo du sagst, Urlaubsdomizil, Stichwort Urlaubsdomizil, wo könnt ihr abschalten und wo warst du einfach beeindruckt?
Also es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns eine Hütte gemietet in den Bergen und da war es einfach brutal ruhig, da gab es keinen Strom, da musstest du eben kein fließendes Wasser, also nicht, es ist einfach Natur pur und du sitzt dann in deiner Hütte mit deinen Hunden, machst ein Feuer und das ist so ein bisschen, da holt man sich quasi die Energie und letztendlich war ich auch alleine da und diese Stille zu genießen und einfach mal was zu spüren, was da so neben um dich herum passiert, jenseits von Internet und Telefonie und Fotografie. Und das sind so Momente, da lade ich wirklich meinen Akku auch auf und gemeinsam mit unseren Hunden und meiner Frau ist das immer und der Tochter natürlich auch, die da auch sehr begeistert dabei ist. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und da lädt man seinen Akku quasi wieder auf.
Also quasi einmal wieder zurück zu den Wurzeln. Du hast ja auch in Teil 1 gesagt, dass du aus einer Familie kommst, die sehr naturverbunden ist, auf der Jagd war. Also tatsächlich wieder zurück zur Natur.
Genau. So schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich hoffe, er ist noch nicht ganz zu Ende.
Nein,
aber das ist so ein bisschen, ja genau, man weiß, wo man auftanken kann. Und wenn man dann die Ruhe findet und auch den Stress, man muss halt den Abstand finden. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn du natürlich gehetzt bist von einem Termin zum anderen, ist es schon manchmal auch ganz gut, weil man sagt, so, jetzt muss ich einfach mal eine Auszeit nehmen. Und da muss man auch gemeinsam achtsam sein, sich gegenüber, auch dem Partner gegenüber, dass man sich da nicht irgendwie aufarbeitet, sondern dass man dann einfach, um dann auch wieder in dem richtigen Moment seine Leistung bringen zu können. Und wir sind noch nicht lange nicht am Ende, was unsere Fotografie anbelangt, aber wir wollen auf jeden Fall, wir brauchen einfach, auch weil wir älter sind, einfach mehr Zeit zum Ausruhen und zum Runterkommen. Das ist ein ganz guter Platz.
Und das ist sehr, sehr schön, dass es nicht die Metropolen dieser Welt sind, die so dieses Gefühl bei dir hervorholen, sondern dass tatsächlich die Ruhe und die Naturverbundenheit ist. Und ich meine, da haben wir natürlich in unserem schönen Umland, in unserem schönen Münchner Umland mehr als genug Möglichkeiten.
Genau.
Zu den Löwen. Wann war dein erstes Löwenspiel?
Oh, da muss ich jetzt echt, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich nehme mal davon, dass es 1984 war. Ich kann mich nur leider, das ist ein bisschen blöd, an mein erstes Spiel erinnern, wo ich als Volontär hinterm Tor sitzen durfte. Also wirklich das allererste, da war ich, glaube ich, 3 Tage in dieser Agentur. Das war sogar ein Pokal-Halbfinale irgendwie. Ich glaube, Bayern gegen Gladbach. Das erste Löwenspiel, muss ich ganz sagen, muss ich passen. Da müsste ich, das kann ich auch noch nicht mehr recherchieren, weil dieses Archiv, was da existiert, da habe ich keinen Zugriff mehr. Also da war ich ja, wie gesagt, Angestellter. Also da muss ich passen. Wenn du mich jetzt aber fragst, wie viele 60er Spieler, weiß ich es auch nicht.
Das wäre nicht die nächste Frage jetzt mal. Einfach geschätzt.
Ja, man kann das ja durchrechnen. Wir haben weitaus mehr Bundesliga-Einsätze wie Herr Fichtel oder wer auch immer jetzt momentan der National. Also klar, wenn man über 30 Jahre den Fußball begleitet, dann kann man das hochrechnen. Man macht vielleicht nicht jedes 60er oder jedes Bundesligaspiel der Kollegen oder der Konkurrenten. Ja, ich meine, ja, ich schätze mal, das ist schwer jetzt zu schätzen, aber.
Oder fragen wir mal anders. Nicht jetzt auf die Löwen bezogen, generell auf das.
Ja, wenn man 35 Jahre lang den Job macht oder 34, dann rechnest du mal, keine Ahnung, vielleicht sind es 50 Spiele, die man im Jahr macht. Dann kommt ja noch Länderspiele dazu, dann kommen Pokale dazu. Also ja, dann sind wir sicherlich bei weit über 1000 Spielen.
Oder? 100 Spiele pro Jahr?
Nee, 50, 70, ja. Ja, dann sind wir bei. Ja,
schon also, wie gesagt, die Löwen sind 38 Spiele.
Ja, früher gab es ja nicht. Nein, ich habe nicht jede, wir haben ja nicht jedes Spiel gemacht, aber ich gehe mal von aus, dass du in der Saison so 30 Spiele von den 60ern machst und da bist du halt dann schon bei fast 1000 Spielen im Jahr, in dieser Zeit.
Und wenn man das noch ein bisschen multipliziert, dann ja, ist man schon bei ungefähr 10.000 Sportereignissen,
ja, in der Zeit. Das ist schwer zu rechnen. Und das, ja.
Das ist beeindruckend. Er ist wirklich beeindruckend und das habe ich ja auch schon in Folge 1 gesagt, es macht unfassbar Spaß, sich auch mit dir zu unterhalten, einfach weil da auch noch dieser journalistische Ansatz eben ist, den ich da sehr, sehr spannend finde, deswegen ich da auch gerne immer so ein bisschen nachfrage. Was hast du mit deiner Frau, was habt ihr noch vor? Was habt ihr noch Ziele? Habt ihr noch etwas, was ihr erreichen wollt in diesem Metier?
Ja, wie gesagt, wir hatten natürlich schon mit Corona eine Herausforderung. Da müssen wir uns ein bisschen erholen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von der mentalen Geschichte. Weil es einfach, wenn du von einem Tag auf den anderen keinen Job mehr hast oder keine Sachen nicht mehr machen darfst, dann ist es schwierig. Ja gut, wir sind jetzt, wir steuern stark auf die 60 zu, Ziele zu haben. Ich meine, wir haben immer das Ziel, ein schönes Bild zu machen, nur ich kann jetzt nicht sagen, also wir hatten eigentlich vor, noch Tokio zu fotografieren. Das ist ja dann auch, wir hatten auch schon alles organisiert, Flug und Hotel. Ist dann leider der erstmal verschoben worden und dann wurde es aber, haben wir uns auch entschieden, aufgrund dieser extremen schwierigen Auflagen nicht arbeiten zu wollen. Das ist unmenschlich und auch was jetzt hier in Peking stattfindet, ist zwar wirklich, was ich so gesehen habe oder was man sieht, sensationelles Licht und da werde ich sicherlich als Fotograf, wären wir total begeistert, nur das sind so Dinge, die, das ist, wenn das so kompliziert ist und dann haben wir eigentlich auch keine Lust mehr. Also wir wollen eigentlich schon noch auf jeden Fall Paris und Mailand Cortina machen. Also wir sind noch nicht am Ende, aber ein konkretes Projekt haben wir eigentlich nicht. Wir werden sicherlich auch wieder mal nach Nazareth fahren, wenn das Corona-bedingt wieder möglich ist. Aber ansonsten, wir schauen uns das einfach an und dann, wenn es uns dann irgendwo hintreibt, dann geht es wieder los. Ansonsten machen wir natürlich unseren Job weiter. Täglich gehen wir zu, oder versuchen eben dann jedes Wochenende Bundesliga oder dritte Liga zu fotografieren. Und das ist so erstmal der alltägliche Geschichten, aber einen festen Plan haben wir noch nicht.
Ich wollte mich gerade sagen, aktuell finden ja die Olympischen Spiele statt und du bist hier, du sitzt hier zur Podcastaufnahme. Dieses Jahr hast du gepasst.
Ja, also wir haben uns da ganz klar entschieden dafür und das ist jetzt auch, sag mal, fotografisch gesehen sicherlich traurig. Aber wir haben es ja schon erlebt und wir wissen, was das bedeutet. Aber die ganzen Umstände sind so extrem, dass wir uns da einfach dagegen entschieden haben. Da sind einfach auch Dinge wichtiger. Und wenn das dann nur im Stress und nur in irgendwelchen Kontrollen und Dingen endet, dann ja. Also wir hatten schon damals, es war 2002 in Salt Lake City, das war im Prinzip drei Monate, ja, es waren 5 Monate nach dem Anschlag, 2001. Mussten wir nach Salt Lake City und auch da war es uns schon ziemlich unheimlich, weil gab es ja noch in dem Sinn vorher noch keine Sicherheitskontrollen. Also das sind Dinge, das entwickelt sich einfach und unsere Welt ist einfach da, was das anbelangt, extrem kompliziert geworden und wir scheuen uns einfach auch auf diese Dinge und wenn wir jetzt einen festen Auftrag gehabt hätten für Olympia, wäre es vielleicht gemacht, aber so ist es auch okay und ich schaue es mir gerne im Fernsehen an.
Also es ist keine politische Entscheidung. Man hört ja auch immer viel bezüglich der chinesischen Regeln, Kontrolle etc. Und wir wollen jetzt auch gar nicht über Politik sprechen.
Nein, weiß Gott nicht. Es ist definitiv keine politische Entscheidung. Also wir waren, natürlich ist es immer schade, dass es nicht mehr sehr, sehr viele Länder gibt, die Olympia austragen wollen. Das ist ein bisschen schade, aber wir waren in Sotschi und ich muss sagen, wir waren auch schon in Peking die Jahre davor. Und wenn das entschieden wird, das so zu tun, Olympia, dass man das eben diesen Ländern gibt. Und ich muss sagen, Sotschi war sensationell. Die Leute waren extrem freundlich. Wir haben auch sehr, sehr gute Freunde gefunden in Russland. Also ich möchte jetzt da nicht politisch sein, aber im Endeffekt nehmen wir das eigentlich eher vom Menschlichen her. Und da muss ich sagen, waren wir gerade in Russland extrem gut aufgehoben, auch bei der WM. Hat nichts mit den politischen Dingen zu tun, da hat man auch gar keinen Einfluss. Aber ich will jetzt auch kein Statement machen, dass ich da nicht hinfahre, nur weil es in diesen Ländern stattfindet.
Stichwort nochmal Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Sicherlich auch für euch ein ganz, ganz beeindruckendes Erlebnis, durch Deutschland zu touren, noch mehr als sonst in die vertrauten Stadien, aber halt unter anderen Gesichtspunkten. Und in Brasilien wart ihr aber nicht?
Waren wir nicht, nein. Da haben wir uns entschieden, das war uns zu heiß, weil wir natürlich auch die Gefahr, ich sage jetzt mal, wenn die Ausrüstung weg ist, dann ist sie weg und dann kannst du auch nicht mehr so viel Geld generieren. Also es ist auch tatsächlich so, dass es in diesen Ländern leider passiert ist. Deutschland war sicherlich ein tolles Erlebnis. Ich habe jetzt da zwar nicht dieses Sommerfeeling wie jetzt viele andere Leute. Ich bin jetzt auch niemand, der mit der Fahne schwenkt. Das war mir ein bisschen, wenn ich ehrlich gesagt, ein bisschen zu heftig. Also ich verstehe die Fußballbegeisterung in diesen Ländern, aber das hat nichts mit Deutschland oder Ich war jetzt auch in Wembley bei der EM und diese Atmosphäre ist einfach sensationell. Das ist das, um was es geht. Das für mich, dass man Leute begeistert, dass sie einfach zu hundertprozentig hinter ihrem Team stehen, nicht als Nationalität, sondern einfach als sportbegeisterte Menschen. Und das ist völlig egal, ob das in Norwegen beim Langlauf ist oder eben im deutschen Fußballstadion oder im Wembley, wenn sie dann alle schön singen. Das ist schon toll.
Wo beginnt denn Sportfotografie? Nur auf dem Platz, nur bei den Sportlern oder tatsächlich auch auf der Fanmeile, die Emotionen rund um das Stadion einzufangen? Hältst du da auch mal mit der Kamera dann drauf, um diese Momente einzufangen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so ein Freund von diesen Fanbildern. Für mich beginnt schon Sport, wenn die Action losgeht, wenn der Pfiff beginnt, egal ob es Fußball ist oder der Startschuss. Also das ist so für mich schon die pure Action und Leidenschaft und Emotion. Und das Drumherum ist sicherlich nicht ganz unwichtig für die Athleten und für die ganze Geschichte. Aber bildlich finde ich sie nicht so äußerlich wichtig. Also da fängt bei mir schon wirklich der wahre Sport erst dann an, wenn die Post abgeht.
Nichtsdestotrotz bin ich sehr sicher, wenn die Löwen irgendwann mal aufsteigen und es ähnliche Bilder wie 2018 rund um Giesings Höhen gibt, dann wirst du auch mal die Fans fotografieren und einmalige Momente, wie er dann 2018 tatsächlich auch war, einfangen.
Also definitiv. Also ich meine, ich habe ja guten Kontakt zu manchen Löwenfans aufgrund der Trainingslager und das sind einfach total nette und liebe Menschen und es ist nicht so, dass ich gegen Fans was habe, nur ich verstehe auch diese Begeisterung und ich finde, das teile ich auch stellenweise mit diesen Leuten. Und aber wenn natürlich, wenn dann das tatsächlich mal irgendwann stattfindet, dass sie in die zweite Liga oder wir in die zweite Liga aufstehen, dann möchte ich nicht sagen, dass ich auf den Platz renne oder Schals hochdrehe, aber dann bin ich doch schon sehr, wäre schon sehr glücklich, muss ich sagen. Und so traurig der Abstieg auch war, der mir auch wirklich, das war, wenn du von dem schönsten Moment redest, dann war das eigentlich einer der bittersten Momente. Also nicht nur, dass diese Mannschaft dann quasi zerfallen ist auf dem Platz, sondern einfach auch das Umfeld. Da waren die Fans leider auch nicht so prickelnd. Und wenn ich dann auch eure ehemalige Pressesprecherin sehe, die jetzt beim FC Köln arbeitet, Lil Zerche, die dann total mitgenommen, total traurig auf den Platz gehen muss, ihren Job noch machen muss, aber auch die Sportler. Das fand ich ganz, ganz dramatisch. Also da so viele Faktoren gegangen und auch in dem Moment passiert. Und das fand ich ganz, ganz traurig. Und da hoffe ich einfach mal wieder auf positive und tolle Erlebnisse mit den Löwen.
Jetzt stelle ich dir eine Frage, die ich Bernd Schmelzer, ich hatte ihn auch in Teil 1 schon erwähnt, auch schon gestellt habe. Verkaufen sich Skandale besser als Erfolgsmeldungen? Dich jetzt, also an dich gestellt, den Journalisten?
Also Skandale vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, dass im Sport es ein Auf und Ab gibt. Also es gibt nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen. Und Skandal fände ich jetzt ehrlich gesagt, das ist so, was ist ein Skandal? Skandal ist Doping für Relikte oder wenn man, keine Ahnung, also ich sage jetzt mal,
negative Schlagzeilen.
Ich sage jetzt mal, zu dem Sieg gehört auch ein Verlust oder eine Niederlage. Und ich denke mir, die Niederlage, fotografisch gesehen, ist genauso gut zu verkaufen wie ein Sieg. Also, so sehe ich das.
Dann hoffe ich, dass du in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ganz, ganz viele Löwensiege dokumentieren, fotografieren und miterleben darfst und ganz, ganz viele tolle Fotos schießt für uns, für die Löwenfamilie, für die Zeitungen, die dann über die Siege berichten können.
Ja, da würde ich mich total freuen. Und wie gesagt, dann freue ich mich natürlich schon lieber, wenn es positive Bilder sind. Und dann bin ich auch hundertprozentig bei euch.
Stefan, wir sind jetzt am Ende unserer zweiten Folge dieser Doppelausgabe. Es war wirklich ganz, ganz interessant. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank für deinen Input. Und auch deine Schilderungen, ganz, ganz interessant, was du alles erlebt hast, teilweise mit deiner Frau zusammen, mit eurer Agentur. Es hat mir richtig viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich, dass ich auch Teil von eurem Projekt sein darf. Und ja, dann viel Spaß beim Zuhören.
Das war nun schon die 89. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute in Teil 2 mit dem Sportfotografen Stefan Matzke. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Jetzt ist Schluss.